Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes, die Verse 2 bis 10. Und wie wir schon gemerkt haben, worum es an diesem Sonntag geht, es geht ums Danken. Es geht um die Dankbarkeit vor Gott. Der Apostel Paulus schreibt: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienendem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus Christus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Liebe Schwestern und Brüder, Rudolf Bohren, der bekannte praktische Theologe und Dichter, er war Professor für praktische Theologie in Wuppertal, erzählte mal auf einer Konferenz vor vielen Theologen, an der ich auch teilgenommen habe, folgende Anekdote. Er war beim Sender RIAS Berlin für irgendwelche Aufnahmen gewesen. Mit einem Mitarbeiter des Senders war er unterwegs in das Studio, in dem die Aufnahmen gemacht werden sollten. Und der Weg dahin führte durch etliche Gebäude mit viel, viel Technik. Plötzlich sagte der Mitarbeiter: Herr Professor, wenn man uns hier abschalten würde, sodass keiner draußen uns hören könnte, würden wir hier bestimmt noch eine Woche lang weitermachen, ohne es zu merken. So routiniert und eingefahren läuft das hier ab. Damals, ich glaube, es war 1982, begann Bohren so einen Vortrag über den missionarischen Gemeindeaufbau. Offenbar konnte man vor so vielen Jahren schon den Eindruck haben, dass diese Anekdote zumindest ein wenig, wenn auch vielleicht überzeichnet, die Situation unserer Kirche und vieler Gemeinden widerspiegelt oder skizziert. Alles ist eingefahren und routiniert im Gemeindealltag und in der Verwaltung der Institution Kirche. Da werden zwar unterschiedliche oder manchmal sogar sehr viele Programme produziert, aber die Welt kümmert sich gar nicht darum. Die absolute Mehrheit unserer Zeitgenossen hört nicht einmal hin. Womöglich aus dem einen Grund, weil man vom Sender Kirche gar nichts mehr für seinen Lebensalltag mit seinen Fragen und Problemen als Lösung oder als Tipps erwartet. Wir sind dann häufig geneigt, dieses Desinteresse einfach den Leuten selbst anzulasten. Sie seien oberflächlich, mag ja teilweise stimmen, denken zu wenig nach, okay, da gibt es auch genug von, schätzen unsere Tradition nicht, ja sicher, viele sind darin nicht mehr erzogen, laufen nur billigem Zeitvertreib nach, klar, wir leben in solcher Gesellschaft, wollen sich nicht mehr verbindlich engagieren, das kennen wir auch unter uns. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht und so einfach ist das nie gewesen. In den letzten Jahren habe ich sehr viel mit Leuten zu tun gehabt, die ganz wenig oder fast gar nichts mit Kirche am Hut haben. Und dennoch, und dennoch ganz intensiv über die entscheidenden Lebensfragen nachdenken, die nach dem Sinn des Lebens und nach einer verbindlichen Wahrheit suchen und mit denen man ganz darüber ins Gespräch kommen kann, immer wieder. Und manchmal hat man den Eindruck, wie in unserem Evangelium, wie bei dem Samariter, der zurückgekommen ist, dass sie manchmal sogar recht viel kapiert haben und gesehen haben, mehr als mancher in der Gemeinde. Nur wie gesagt, sie kommen mit ihrem Fragen und ihrem Suchen nur äußerst selten in die Kirche, weil sie offensichtlich durch das, was sie von Kirche wahrnehmen oder wahrzunehmen glauben, sie müssen ja nicht immer recht haben, aber nicht dazu ermuntert werden. Sie nehmen doch zumindest zeitweise und immer wieder auch durch die Medien eine Kirche wahr, die zunehmend mit sich selbst beschäftigt ist. Und dann hört die Kirche sich plötzlich an wie die Politiker, die sagen, wie lange ist die Rente garantiert? Wie wird das 2030 noch in unserer Landeskirche aussehen? Oder gibt es die überhaupt 2040 noch? Wie viele Mitglieder werden wir dann noch haben? Wie viele Gemeinden gibt es dann noch? Wie viele Kirchen mussten wir aufgeben? Wie viel Personal, Pastoren, Pastorinnen werden dann noch da sein? Und so weiter und so fort. Und viele Gemeinden sind zudem in irgendeiner Weise sehr selbstgenügsam geworden, dass eben der Betrieb doch irgendwie weiterläuft für diejenigen, die noch kommen oder die sich noch nicht haben bisher vergraulen lassen. Dabei sollte doch völlig klar und verständlich sein, wie ein Radiosender nicht seinen Zweck in sich hat, sondern für andere draußen da ist, so ist die Gemeinde Jesu auch nicht nur für sich selbst da, sondern ist, wenn auch nicht ausschließlich, für die Leute draußen da. Es geht also um die Frage, ob draußen das Entscheidende ankommt, ob die Botschaft gehört werden kann, die unbedingt gesendet werden muss. Und die Frage ist, was sollen wir denn wirklich senden? Was ist diese Botschaft und wie sieht die aus? Und ich meine, diese Frage sollte auf allen kirchlichen Ämtern und Ebenen ventiliert werden, sodass sie uns allen durch Kopf und Herz fegt. Aber es könnte sein, je höher man in der kirchlichen Hierarchie kommt, dass es immer mehr um Strukturen, Bilanzen und Ähnlichem geht. Und vielleicht wird es so sein, wie beim Sender Rias angedeutet, dass eines Tages das Landeskirchenamt noch fröhlich routiniert und eingefahren weitermacht, obwohl es kaum noch Gemeinden gibt und die merken es nicht. Heute Morgen hören wir offensichtlich von einer Gemeinde, wo es anders zu sein scheint, die alles begriffen hat, denn Paulus dankt so ungemein mit Worten, die wir ja kaum greifen können. Diese Gemeinde hat eine Wirkung im ganzen Land. Sie dreht sich nicht um sich, die Gemeinde in Thessalonich. Wir hören, ihr seid zum Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Oder, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten. Natürlich könnte man bemerken, dass die Situation zur Zeit des Paulus eine völlig andere war als die unsrige. Stimmt. Solch ein Satz stimmt übrigens immer. Die hatten keinen institutionellen Ballast herumzuschleppen, keine Gremien, keine Ausschüsse, keine Bilanzbuchhaltung, keine Bauunterhaltung, keine Ämter und Synodalbeauftragte für was auch immer, keine Finanzsynoden und was weiß ich. Es war ja wahrscheinlich nur eine kleine Gruppe in Thessalonich, die da zum Glauben gekommen ist, eine Handvoll, die sich dann als Hausgemeinde traf. Feierabend, mehr nicht. Kein Eigenleben im Gemeindehaus. Und gerade ist es aber deshalb doch bemerkenswert, dass in einer der wichtigsten Städte des Mittelmeerraums, das war Thessalonich, die den Namen der Halbschwester Alexander des Großen hatte, mit einem riesigen Hafen, mit einer großen Werft, mit viel Geschäftigkeit. Das ist ja das heutige Saloniki. Heute sind da vielleicht 70.000, 80.000 Leute. Damals waren da 200.000. Das war damals sehr viel. Und diese war an der größten Handelsstraße gelegen, die Ost und West miteinander verbinden sollte. Es ist nicht von ungefähr, dass der Apostel Paulus dahin geht. Wenn einer hört, wer soll denn dann hören? Wen suche ich mir da aus? Ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Wo knüpfe ich denn da an? Also insofern ist das bemerkenswert, dass das von dieser kleinen Gruppe ausgegangen ist, bei all dem Religiösen, was da auch gelaufen ist. Deshalb dankt der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern Gott alle Zeit für diese Gemeinde. Es sind schöne, einfühlsame Worte, die die Bewegtheit des Paulus deutlich machen. Allerdings wird er nicht dabei sentimental. Auch hebt er die Thessalonicher nicht auf einen zu hohen Sockel, sondern bei allem, wie er dankt, sehen wir, dass er letzten Endes Gott die Ehre gibt, weil der auferstandene Herr doch in ihnen wirkt und bei ihnen zum Zuge kommt. Nun könnte man wiederum bemerken, dass auch immer selbst in der Literatur getan wird, dass der Apostel Paulus psychologisch klug in seinen Briefen vorgeht. Erst einmal dankt und lobt er, wenn auch nicht immer so großartig wie an dieser Stelle, aber dann kommt der Hammer. Dann kritisiert er und dann spricht er auch Probleme an. Auch in diesem Brief spricht er noch Probleme an. Liebe Schwestern und Brüder, selbst wenn es so wäre doch nicht schlecht, oder? Dass wir mal solche Gesprächstaktik drauf haben, da wäre bestimmt nichts falsch dran. Mangelt es denn nicht immer wieder unter uns daran, zunächst das Positive am anderen zu sehen, bei allem, was auch sonst sein mag? Und selbst in so ganz kleinen Bemerkungen passiert es immer wieder, dass der andere gar nicht wertgeschätzt wird. Beispiel da vorne an der Tür, nicht heute, bewahre, ja? Begrüßungsdienst an der Tür. Und es kommt jemand, der nach langer Zeit nicht mehr da war. Und er wird begrüßt wie, ach, du bist auch wieder da, mal wieder. Habe ich selbst gehört, aber schon lange her, okay. So wird einem ja indirekt vorgeworfen, dass er ja doch schon lange nicht mehr im Gottesdienst gewesen ist. Liebe Freunde, das weiß er doch selbst am besten. Und hatte vielleicht darüber sogar ein schlechtes Gewissen, wer weiß, und ist deshalb gekommen. Man hätte auch sagen können, hör mal, schön, dass du da bist, du kennst dich ja hier aus. Und dann hätte er gemerkt, okay, wir haben noch einen Platz für ihn freigehalten. Wir haben ihn überhaupt nicht vergessen. In der Rückschau, auch gerade in meinem Dienst, zeige ich schon eine Zeit her, merke ich, dass ich gewiss manchem den Zugang zur Gemeinde beschwert oder gar verbaut habe, weil ich ihm nicht den nötigen Respekt aufgrund von Dankbarkeit für sie gezollt habe. Häufig merkt man es, dass es zu spät ist. Eine Geschichte aus der ersten Gemeinde, aus Dreifaltigkeit, fällt mir immer wieder ein. Es ist eigentlich banal, könnte man sagen. Was ist das für eine Geschichte in dem großen Alltag der Kirche? Aber irgendwie vergesse ich die nie, als wäre sie mir in Kopf und Herz geschrieben als Warnung. Da war ein junges Mädchen in der Gemeinde, so 17 Jahre schätze ich mal, ging zur Penne, sie kam dann und wann zur Jugendgruppe, dann wieder häufiger. Und ich wollte sie auch zum Abendgottesdienst, wir hatten da einen lebendigen Abendgottesdienst einladen, weil ich sie dort eben nicht so gesehen hatte. Und da sagte sie mir, Pastor, ich kann sonntags abends nicht, weil ich zum Tanztee immer gehe. Und ich sagte, sag mal, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun? Dann kam sie nicht mehr. Ich dachte, na gut, die hat es ja sowieso nicht begriffen, war nur mal so in der Gemeinde. Jahre später traf ich ihre Mutter und sie erzählte mir, dass ihre Tochter wegen meiner Bemerkung nicht mehr gekommen sei, weil ich mit einem Schlag gerade das, woran sie gerade auch Freude hatte, so, was sie auch sehr gut konnte, so vom Tisch gewischt habe. Und ich hätte sie, weil sie ja zum Tanzen geht, im Grunde dann auch als Christin irgendwie disqualifiziert, da geht man ja nicht hin. Also ich habe diese kleine Bemerkung nie vergessen. Sie fällt mir immer wieder ein, auch in diesem Zusammenhang. Das meint man ja oft nicht so und trotzdem kommt vieles so an. Ich hätte sagen können, hör mal, da freue ich mich, dass du da so gut drauf bist. Bei mir ist das eine Katastrophe, ne? Wahrscheinlich habe ich es auch deshalb gesagt, weil ich zum Tanzen immer ein gebrochenes Verhältnis hatte. Aber wie dem auch sei, ne? Dass du das so gut kannst, wunderbar. Hör mal, wenn du demnächst mal wieder Zeit hast, wenn es anders aussieht, kannst du gerne kommen. Aber wir haben ja noch genug andere Sachen in der Jugendarbeit. Wäre doch auch möglich gewesen. Sind oft Kleinigkeiten. In der Küche einer Bekannten hängt dieses Wort von Gabriel Marcel, war ein französischer Philosophie und Begründer des christlichen Existenzialismus. Und der sagte folgendes Wort: Dankbarkeit ist der Wächter am Tor der Seele gegen die Mächte der Zerstörung. Dankbarkeit ist der Wächter am Tor der Seele gegen die Mächte der Zerstörung. Das wäre doch was, wenn man morgens beim ersten Kaffee, nachdem man schon erschrocken war, weil man sich im Spiegel gesehen hatte, ne, dieses Wort dann auf einmal lesen kann. Im Blick auf das, was am Tag kommt und vor allen Dingen im Blick auf die Begegnung mit anderen Menschen. Die Dankbarkeit kann ja in meinem Leben Unzufriedenheit und Verbitterung verhindern. In der Gemeinde vor schmerzvollen Spaltung bewahren und im Blick auf den Andersdenkenden und Andershandelnden mich vor disqualifizierendem Verhalten schützen. Mit einem jedoch hat die Dankbarkeit nichts zu tun, mit der rosa-roten Brille. Und das macht Paulus gerade klar, weil er ja natürlich hier auch Probleme anspricht. Die rosa-rote Brille, die wir leider unter christlichem Vorzeichen, unter dem Vorzeichen der Liebe in der Gemeinde tragen, ist im Grunde nur ein Zeichen von Bequemlichkeit. Probleme werden übersehen oder beschönigt und dadurch wird es am Ende, wie wir wissen, meistens noch viel schlimmer. Paulus spricht die Probleme der Thessalonicher an. Da haben zum Beispiel einige die Botschaft vom Wiederkommen des Herrn dahingehend falsch verstanden, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen müssen, ne? Nicht mehr vernünftig arbeiten, ne? Der Herr kommt doch sowieso bald wieder, müssen wir nicht machen, ne? Ja? Warum morgens früh um 7 Uhr aufstehen, ne? Macht doch gar keinen Sinn, ja. Und das hatte er von Timotheus erfahren, den er nach Thessalonich schickte, nachdem er selbst von dort fliehen musste. Es gab nämlich einen Aufstand, nachdem da Leute zum Glauben gekommen sind. Und da hat er von diesem Problem und ein paar anderen auch gehört. Die Gemeinde war ja so jung und die konnte ja auch auf alles Mögliche reinfallen. Und dann nach dem Bericht des Timotheus schreibt er diesen Brief und trotz der Probleme, die dann kommen, dankt er einmal für das Zeugnis der Gemeinde. Also ich meine, Dankbarkeit, das ist nicht etwas, was uns einnebelt, sondern Dankbarkeit macht den Blick frei für die Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist immer das Wirken Gottes, also das von Gott Bewirkte. Ich behaupte einfach, wer nicht dankbar ist, der wird das nie richtig sehen. Im schlimmsten Fall ist er sich selbst dankbar, weil er meint, er wäre so gut. So kann ich in meinem Leben sehen, dass trotz aller Brüche, manchen Scheiterns, vieler Verfehlungen, ich dennoch sein geliebtes Kind bin. Ich werde darauf gestoßen, dass ich reich beschenkt bin mit seiner Gnade und Barmherzigkeit, dass ich begabt und auch beauftragt bin und er mich immer noch gebrauchen will. Als seine Gemeinde sehen wir trotz mancher Probleme, manchen Unseinsseins, trotz mancher Rückschläge, dass wir Teil des Leibes Christi sind. Wir erinnern uns daran, wie die Gemeinde gewachsen ist, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie die dazugekommen sind. Wir erinnern uns daran, wie wir doch auch durch das Zeugnis der anderen dazugekommen sind. Wir wissen auch für unsere Gemeinde, wir sind reich beschenkt. Gott ist uns gnädig. Wir sind begabt und beauftragt. Und für die Kirche, ja, auch für die Kirche als Institution dürfen wir glauben, dass trotz vieler Fehlentscheidungen, die sich wahrscheinlich mehr und mehr häufen, sie immer noch dazu dienen kann, dass in ihr Gemeinde Jesu werden kann. Nur man muss darüber reden, wozu die Kirche da ist. Paulus macht das im Grunde hier im Eingangskapitel des Thessalonicher Briefes an drei Formulierungen deutlich, was das dann konkret auch für unsere Arbeit bedeuten kann. Darauf möchte ich zum Schluss noch mal kurz hinweisen. Er sagt, wir danken ohne Unterlass vor Gott an euer Werk im Glauben. Wir denken ohne Unterlass vor Gott an euer Werk im Glauben. Damit ist die ganze normale Arbeit, der Beruf eigentlich gemeint. Luther spricht ja vom wahren Gottesdienst im Alltag. Ich meine, die Christen in den Anfängen, die kannten ja gar kein Gemeindeleben. Hatten die ja alles nicht. Sie trafen sich zum Gebet, zum Brotbrechen und zum Loben, um das Wort Gottes zu hören in den Häusern. Ansonsten hatten sie nur ihre Arbeit und mehr als 40 Stunden. Das heißt, dort war die Welt bei ihrem Arbeitsplatz, wo sie durch die Art und Weise, wie sie sich dabei verhielten und wie sie ihren Beruf ausübten, ein Zeugnis sein konnten. Eigentlich nur dadurch. Bei uns hat sich das Zeugnisgeben davon weggegeben und hat sich zu Veranstaltungen, die wir organisieren, hinbegeben. Bestenfalls noch, dass wir singen, ihr Kinderlein kommen, dass sie dann noch zu uns kommen, um Zeugnis zu geben. Aber nicht, dass wir hinausgehen. Also, Paulus weist darauf hin, dass wir dankbar sein können für den Platz, an den Gott uns gestellt hat, auch in unserem Beruf, in unserem Berufsleben, bei den ganz säkularen, weltlichen Dingen, die vor Gott gesehen gar nicht so weltlich sind. Wir dürfen dankbar sein für den Platz, wo wir eben stehen und dürfen dann im Glauben, das meint er mit Werk des Glaubens, diesen Platz auffüllen. Und so ist es nicht egal, wie wir arbeiten und wie wir uns da verhalten. Ich erinnere mich an eine Situation im Besuchsdienst, den hatten wir ja vor vielen Jahren, dass wir zu zweit Leute besucht haben. Und ich sitze da, da hatte ich meinen ehemaligen Vikar mitgenommen, der Frank Schröder. Wir sitzen da bei jemandem, der hat uns wunderbar alles erzählt. Und es war ein sehr tolles, offenes Gespräch. Es war wunderbar. Dachte ich, so ist das ganz gut, wenn man so ein Gespräch führt. Auf einmal sagt er: Aber Sie können sagen, was Sie wollen, in Ihren Verein, in Ihren Gottesdienst komme ich nie. Wir stutzen, was ist denn jetzt los, ne? Da geht nämlich immer einer hin und arbeitet da auch noch mit. Der arbeitet bei mir und ist noch so was wie mein Vorgesetzter. Ich habe nie einen größeren Pingel gesehen. Und dann legte er los. Der Frank und ich, wir waren ja arg erstaunt. Und als er Atem holte, um fortzusetzen, fiel mir, und ich denke, von Gott gegeben, Folgendes ein, dass ich ihm sagte: Passen Sie auf, dann müssten Sie jetzt auf die Knie sinken und Gott danken. Der guckte, dass er bei uns in den Gottesdienst geht. Was meinen Sie, wie der erst wäre, wenn er da nie dauernd hinginge? Ja, okay, da war er auch so ein bisschen still. Nach einer Zeit sagte er: Meinen Sie? Okay, aber damit soll doch gesagt werden, natürlich sind wir nicht immer enge, natürlich machen wir Probleme. Ne? Aber da, wo man sich auf Gott einlässt, da hat das Folgen. Und da, wo es zunächst einmal Folgen haben sollte, ist ja nicht nur, dass wir da und da, wo wir uns sitzen, sondern da, wo Gott uns sonst hingestellt hat. Das Zweite sagt, wir denken ohne Unterlass vor Gott an eure Arbeit in der Liebe. Wer andere Menschen erreichen will, dass sie uns hören, muss sie lieben. Damit ist ja nicht Sentimentalität oder nur schöne Worte sind damit gemeint, Küsschen hier, Küsschen da oder sonst was, sondern die Dankbarkeit zeigt uns, dass jeder ein von Gott geliebtes Geschöpf ist. Auch der Nachbar, der uns dauernd ärgert. Und es gibt ja Schlimmeres noch auf der Welt. Jeder ist ein Kandidat für die Ewigkeit, wie immer er auch ist. Und uns fällt dann auf einmal an, dass alles, was uns am anderen stört, eigentlich als Potenzial auch bei uns drin ist. Aber natürlich meint dann deshalb Arbeit in der Liebe, dass wir an den Nöten der Menschen nicht vorbei unsere Botschaft weitergeben können. Wenn unser Herr nicht an den Nöten der Menschen vorüberging, wie in der Geschichte, die wir eben gehört haben als Evangelium, dann dürfen wir das doch erst recht nicht. So wurde die Diakonie der Kirche immer begründet durch das Handeln unseres Herrn. und ging dabei in den Anfangszeiten recht unkonventionelle neue Wege. Heute ist sie etabliert, heute wird die Diakonie zur GmbH gemacht, ne? Mit beschränkter Haftung im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Dritte, wir denken vor Gott an euch, an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Die Dankbarkeit sieht nicht nur das, was Gott ermöglicht hat, sondern nimmt auch das wahr, was Gott möglich machen kann. Dankbarkeit ist immer verbunden mit Hoffnung. Dankbarkeit hat in der Gemeinde Jesu auch immer eine Art visionären Charakter, weist auf die Zukunft. Weil unser Herr gewiss wiederkommen wird und wir denken da vom Ende, wir denken da vom Ziel her, also weil unser Herr wiederkommen wird, weil die Zukunft in der Hand unseres Gottes liegt, dürfen wir fest damit rechnen, dass bis dahin doch noch einiges geschehen kann, oder? Wäre doch sonst echt komisch. Nur sieht die Wirklichkeit anders aus. Es wird gekürzt, es wird gestrichen, es wird verkauft, es wird abgerissen, es wird zusammengelegt. Und wenn man neu baut vielleicht, weil man ein bisschen Kohle dann hat, dann wird es garantiert ganz klein. Es wird mit dem Rückschritt gerechnet. Und ich frage mich seit geraumer Zeit, wer plant und rechnet eigentlich damit, dass überhaupt noch irgendein Mensch dazukommt? Ist da noch so ein klein bisschen Platz in unserer Fantasie, dass eine Gemeinde wachsen könnte? Ich komme hier in einigen Gemeinden rum, hier. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe auch noch nie einen Beschluss vom KSV, von sonst wie einem gehört, der widerspiegelt, dass wir glauben, dass was wächst, dass Leute zum Glauben kommen, dass Gott bei ihnen zum Zuge kommt. Ganz zu schweigen, kennen wir das Wort überhaupt noch, Erweckung? Ich glaube, das haben wir schon aus dem kirchlichen Sprachgebrauch gestrichen. Natürlich dürfen wir Defizite und Mängel wohl nicht übersehen. Und vielleicht ist auch manches anders zu organisieren, aber wir orientieren uns daran nicht an diesen Mängeln und an diesen Defiziten. Wir müssen aufpassen, dass wir den Statistiken und den demografischen Prognosen nicht mehr glauben als Gottes Verheißungen. Und dass wir nicht eine Kirche der Bilanzbuchhalter und Bürokraten werden. Und die Freiheit der Gemeinde aushebeln, indem von oben diktiert wird. So ist das. Also, die Dankbarkeit lässt uns orientiert sein daran, was Gott doch getan hat, durch die Jahrhunderte bis heute hindurch, und was er noch für seine Gemeinde und für unser persönliches Leben parat hat. Und ich meine, wenn dieses wieder aufbricht, müssen wir uns doch keine Sorgen darüber machen, dass wir nicht gehört werden. Da werden wir gehört. Da wird man uns nicht mehr grundsätzlich abschalten. Wir werden da nicht in Routine erstarren oder uns nur um uns selbst drehen. Und die Institution Kirche kann auch weniger besorgt sein, denn Kirche, auch die Institution, geht nicht vor die Hunde, wenn Leute zum Glauben kommen. Aber wenn sie nicht zum Glauben kommen, dann kann man auch das alles vergessen. Insofern geht es am Schluss jetzt doch um eine Bitte. Bei allem Reden über die Dankbarkeit, nämlich um die Bitte, um die großartige Bitte, die ernste Bitte genau um diese Dankbarkeit. Ich glaube, dass man die sich im Grunde immer wieder schenken lassen muss, darum beten muss, denn unser natürliches Wesen entspricht dem am wenigsten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unser Denken und Fühlen, regiere unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.